Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
Moin Ron, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen.
Pete, ich war gestern hier und heute Morgen.
Ich weiß. Komm zu mir.
Alles klar. Hi, darf ich mich neben dich setzen?
Na gut.
Hi, ich bin Ron, wie heißt du?
Ich bin Thorsten, hi Ron.
Thorsten, hast du Durst?
Immer.
Immer, darf ich dir ein Bier ausgeben?
Auf jeden Fall.
Super. Pete, machst du mir mal bitte zwei Grüner.
Jo, alles klar.
Grüner, super.
Kennst du Grüner?
Na klar, ich habe in Franken studiert, da kennt man das Bier.
Ich finde, das sieht immer aus wie vom volkseigenen Betrieb. Also ich finde dieses, nicht das Logo, das Etikett ist schon was ganz Besonderes. Und da kommt es auch schon. Super, danke Pete, danke schön.
Prost, zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf unser Kennenlernen.
Genau. Und dann habe ich gedacht, das musst du mal probieren, weil das sieht nicht ästhetisch aus, aber es schmeckt ganz hervorragend. Und du hast in Franken studiert?
In Bayreuth habe ich studiert, genau.
In Bayreuth.
Bayreuth, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Erlangen, Hof, die Ecke, die kennt man dann. Und auch die lokalen Biere.
Was?
Lange her, aber...
Also du bist ein Freund des Hellen. Des
Hellen. Ich bin unter anderem ein Freund des Hellen.
Hefeweizen auch?
Gerne auch mal ein Hefeweizen.
Ja, das ist nicht so meins. Da hatte ich irgendwann mal so einen Tag, da habe ich 20 zu viel getrunken und seitdem kann ich das nicht mehr anrühren.
Gut, 20 ist unvorstellbar.
Oder 2 zu viel, ich glaube, ich war damals 14 oder was und ich kann, seitdem ich 14 bin, kann ich kein Hefeweizen mehr sehen. Was hast du studiert?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Mit einem Schwerpunkt Steuern, Finanzen und Marketing.
Okay, und jetzt bist du ja hier jetzt in der Immobilienwirtschaft.
Ich bin in der Immobilienwirtschaft gelandet.
Wie kann man jetzt den Schlenker schlagen?
Das ist ein ganz, ganz weiter, ist eher eine große, lange Kurve, langgezogene Kurve. Also ich bin aus Mühlhausen, Mühlhausen in Thüringen und habe dort meine ersten Lebensjahre verbracht, ganz gut behütet aufgewachsen, wusste danach dem Abitur nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann haben die Eltern gesagt, du machst jetzt mal eine Banklehre.
Ah.
Und ja, da hatte ich wenig Gegenwehr gezeigt, habe es dann einfach gemacht und war dann nach 2 Jahren auch durch mit dem Thema und wusste, ich möchte eigentlich studieren, raus in die große, weite Welt und habe es bis ins Frankenland geschafft. Das war damals ein großer Schritt und habe dort studiert in Bayreuth, genau.
Und die Banklehre regional?
Bei der Deutschen Bank.
Ach, bei der Deutschen Bank?
Bei der Deutschen Bank, ja. In, wo war ich denn überall? Mühlhausen natürlich, in der Firmenkundenabteilung in Gotha. In Erfurt im Wealth Management, genau, habe ich eine Banklehre gemacht. Und dann, sagen wir es mal so, im gegenseitigen Einvernehmen haben wir uns dann getrennt. Also die wollten mich nicht und ich wollte auch nicht. Ich habe dann, nachdem ich studiert habe, eine Handelskarriere bei diversen Investmentbanken angefangen und habe Anleihen gehandelt.
Mhm.
Und habe, als ich dort Managing Director geworden bin, zu meiner Feier mein Zeugnis der Banklehre vorgelesen. Und zwar der besagte Teil, wo ich in der Firmenkundenabteilung in Gotha war. Und das las ich so in etwa, dass ich eine Rate von 40% hatte, die ich da war. Und also das las ich sehr eindeutig. Wir sind froh, dass der Kerle weg war. Und am Ende war es für beide Seiten gut. Das war einfach zu früh für mich. Und die Frage war ja, wie ich in die Immobilienbranche eingebogen bin. Wie gesagt, meine erste Karriere war Händler für Anleihen. Und nachdem ich das fast 20 Jahre gemacht habe, bin ich und auch überall in der Welt fast gelebt habe, in Frankfurt, London, New York, Hongkong, bin ich wieder in meine Heimat zurückgekommen, 2017, und habe mich mit dem Thema Immobilien selbstständig gemacht. Habe eine Firma gegründet, die Treuenburg AG, und das ist ein Bestandshalter von Wohn- und Gewerbeimmobilien mit dem Fokus auf Mitteldeutschland. Das ist der Bogen, also zweite Karriere.
Wild, wild, wild. Also Banklehre, dann Handelsvertreter, Wealth Management hast du in der Lehre schon gemacht, hast du danach gemacht? Okay?
Also ich habe eine Banklehre gemacht, dann studiert.
Studiert.
Und dann war ich Händler für Anleihen.
Und da warst du Management Director und dann bist du gereist um die Welt?
Managing Director,
super, das ist genau. Absolut. Also berichtige mich ruhig.
Ja.
Hier soll ja auch nichts Falsches gesagt werden. Und da bist du, also nicht, ich will jetzt hier keine Werbung rezitieren, was? London, New York, wo noch?
Frankfurt. Und Hongkong. Am Ende und war Hongkong. Ich 5 Jahre lang in Hongkong, von 2013 bis 2017, war dort für das Asiengeschäft der Citigroup zuständig und mein Job war es eigentlich, durch die, durch das ganze Asien zu fliegen. Und wer das einmal gemacht hat, der weiß, dass es von Hongkong nach Sydney weiter ist als von Hongkong nach Frankfurt. Mhm. Also ich war praktisch ein Leben im Flugzeug. Ich habe immer noch Cathay Pacific Meilen, die ich nicht verfliegen kann aus der Zeit. Also war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit, aber auch sehr, sehr intensive Zeit. Und alles hat dann sein Ende und es hat sich 2017 dann richtig angefühlt, das zu beenden und zurück in die Heimat zu kommen.
Gab es einen Grund, warum du das nicht woanders gemacht hast, sondern in die Heimat zurück wolltest? Einfach Heimatverbundenheit?
Naja, man weiß so ein bisschen, auf was man sich einlässt, was hier so los ist. Natürlich die Familie hier, Freunde, Bekannte, das kommt auch noch dazu. Aber ich habe natürlich alles, was ich in der Handelskarriere verdient habe, relativ frühzeitig schon in Immobilien investiert. Und das ist vielleicht auch der Bogen, wie man dann sowas anfängt. Also ich habe mein erstes Immobilieninvest, das ist eine Eigentumswohnung, in 2004 gemacht. Und dann, ja, über die Jahre hat sich dann in Anführungsstrichen ein kleines Portfolio aufgebaut. Und das habe ich dann sozusagen ab 2017 professionell bespielt und vergrößert und entsprechende Strukturen geschaffen, auch die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass man das professionell bearbeiten kann, so ein Portfolio.
Bereust du es manchmal, das Ding in Deutschland hochgezogen zu haben und nicht vielleicht in den anderen Ländern, wo du unterwegs warst? Mal Richtung Bürokratie und wie einfach macht man es einem hier in Deutschland?
Naja, also sagen wir mal so, wer Unternehmer ist, der weiß, dass das ein Auf und Ab ist. Ja, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Grundsätzlich macht mir das Spaß. Ja, ich schaffe gerne was, ich kreiere gerne was. Ich übernehme gerne Verantwortung für meine Mitarbeiter, auch für die Immobilien. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber in der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen, sind in den letzten Jahren die Zweifel gewachsen, wo man sagt, ist das Umfeld denn wirklich noch das, wie es Unternehmertum fördert? Und ich habe es ganz witzig, dass du das ansprichst. Ich habe neulich meine Kisten aus Hongkong mal aufgemacht. Da habe ich einen Flyer gefunden, der mir mal am Singapurer Airport zugesteckt wurde. Würde ich einfach mal vorlesen auf Englisch, ja?
Ja, bitte gern.
We in Singapore believe in hard work. We believe that enterprises and entrepreneurs should be rewarded and not penalized. We believe that we must adjust ourselves to changing situations. We believe in seizing opportunities, especially economic ones, and not let them go past us. Finally, we believe in self-reliance. These are the human qualities that have helped to transform an island swamp into a thriving metropolis. They are the traditional virtues and values of Singapore. And as long as we retain these virtues, we can face the future with confidence.
Klingt paradiesisch.
Das klingt richtig, richtig, richtig gut. Und in Wahrheit ist das irgendwie auch gesunder Menschenverstand, all die Sachen, ne? Insbesondere, wenn es ein Problem gibt, nicht auf andere zu zeigen und die Schuld bei anderen zu suchen, sondern bei sich selbst und sich selbst sozusagen zu helfen. Und ja, viele der Themen machen wir halt leider im Moment andersrum.
Anders, ja.
Und das muss ich, und da vielleicht zielte darauf die Frage, das gefällt mir natürlich nicht und das hindert einen natürlich in seinem unternehmerischen Wirken.
Ja, also vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig waren. Letztendlich hat der Flyer gesagt, dass Singapur eine Stadt ist, die selbstständige Firmen, die sich das ansiedeln, Macher einfach unterstützen, wo sie können, versuchen keinerlei Steine in den Weg zu legen und zusammen eben mit dem Stadtstaat Singapur dann quasi Großes bewirken wollen. Und die einen einfach unterstützen, wo sie können. Und ich denke mal, das ist nicht so bürokratiegeprägt wie teilweise Deutschland und diese Haarspalterei, die manchmal passiert. Ja. Nichtsdestotrotz, wir sind immer noch ein absolutes Boomland, ganz klar. Wenn in Europa, dann höchstwahrscheinlich hier. Und es ist halt trotzdem Wahnsinn, dass du dich dann, wenn du jetzt ganz, ganz viel Bestand hast Ist es dann hier auch viel in der Nähe, in deiner Region? Oder du hast ja gesagt, deutschlandweit schon?
Also wir sind rein auf Mitteldeutschland fokussiert. Also ich glaube daran, dass das alte Sprichwort, ich muss den Schornstein rauchen sehen, ich muss nah an der Immobilie dran sein, da ist viel Wahrheit dran. Ja? Und deswegen, wir wollen uns nicht verzetteln, wir haben so im Groben eine Stunde Fahrt um Erfurt, ist das, was wir verantworten können. Und danach sehen wir ehrlich gesagt auch nicht mehr unseren Konkurrenzvorteil gegenüber anderen. Ich muss mich nicht mit dem Hamburger Investor oder Bestandshalter messen, der kennt im Zweifel seine Region besser und wir kennen halt unsere ziemlich gut und das ist unsere Stärke und auf die setzen wir halt auch ganz konsequent und wir sind in 14 Städten in Mitteldeutschland und das meiste Exposure ist in Erfurt, Weimar und Jena.
Okay, ist da viel Wettbewerb hier in der Umgebung?
Ja, also es ist Wettbewerb, zurzeit ist wenig Wettbewerb generell, das liegt aber eher dran, dass der Markt faktisch fast zum Erliegen gekommen ist. Es ist hier viel Wettbewerb. Wenn man sich mal anguckt, wer die großen Immobilienbestandshalter sind, dann findet man zum Beispiel eine Vonovia in den drei Städten sehr stark vertreten, eine TRG, eine LEG. Also ich sag mal so, alle Großen sind natürlich hier auch unterwegs, haben hier größere Bestände. Aber das ist natürlich für die nicht in Anführungsstrichen relevant, ja, sondern eher eine Beimischung in deren Portfolio, während es für uns halt die größte Relevanz hat. Wir sind wirklich ein lokaler Player.
Und jetzt hast du ja irgendwann dann auch den ersten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellen müssen. Wann, also war das der Punkt, wo du dann gedacht hast, jetzt ziehe ich das richtig durch? Mit meiner eigenen Company oder hast du gleich fünf auf einmal eingestellt? Wie war das so mit dem ersten Mitarbeiter? Da hast du wahrscheinlich erstmal den Bestand verwaltet, oder? Höchstwahrscheinlich. Und dann ging es ja dann weiter mit Zukauf. Was für eine Position hast du als erstes besetzt? Das ist vielleicht so eine ganz, ganz interessante Frage.
Also, wir hatten schon ganz lange Mitarbeiter, nämlich die Zusammenarbeit mit Hausverwaltung, Hausmeisterdienst, Winterdiensten koordiniert haben. Ja? Also macht die Zahl der Immobilien groß genug, dann reicht es nicht einfach mehr, nur eine Hausverwaltung als extern einzustellen, sondern es braucht auch jemand, der das koordiniert und die managt. Die gab es schon. Das waren unser ältester Mitarbeiter sozusagen und auch mein Partner, der Herr Fritsch, der war der erste im Unternehmen sozusagen. Und um den drumherum haben wir dann Schritt für Schritt im Prinzip die Company aufgebaut und vergrößert. Und der erste Schritt war eigentlich, die Hausverwaltung von extern auf intern zu stellen. Und da haben wir dann natürlich in einem Schlag gleich 3-4 Mitarbeiter eingestellt. Dann der nächste Schritt war, den Hausmeisterdienst intern abzubilden. Dann wurden natürlich dann ganz andere Berufsgruppen geheiert. Ja, zuerst Hausverwalter, dann die diversen Gewerke. Irgendwann hatte das dann eine Größenordnung, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt auch die Buchhaltung intern machen. Und dann kam CFO und dann auf einmal hatten wir rechtliche Themen. Und dann haben wir einen Inhouse-Lawyer geheiert. Und so weiter. Und so hat sich das immer weiter aufgebaut sozusagen. Mein Hauptargument war immer, also das ist jetzt kein Business mit riesigen Margen und wo man sehr, sehr viel Geld verdient. Aber dadurch, dass wir ja von unseren Immobilien leben und auch von den Cashflows, die generieren, war es mir immer wichtig, den besten Durchgriff auf das Portfolio zu haben, um halt schnell Entscheidungen treffen zu können. Und das war halt bei externen oftmals nicht der Fall. Und deswegen haben wir das jetzt sozusagen intern und darum dann alle das ganze Service-Portfolio aufgebaut, bis hin zu einem Winterdienst. Ja, wir haben 5 große Winterdienst-Trucks, die durch Thüringen fahren und den viel Schnee wegräumen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Super harter Job, ja, das kommt immer, wenn man es nicht gebrauchen kann, schneit die Nächte lang durch. Also unsere Jungs haben diesen Winter einmal wirklich mehrere Nachtschichten fahren müssen. Das ist hartes Geschäft.
Bist du schon mal selbst gefahren? Ja, natürlich. Lag da Schnee, wo du gefahren bist?
Absolut, absolut. Absolut.
Das würde ich mir auch nicht nehmen. Irgendwas muss dieser Geschäftsführerposten, muss er ja auch mit sich bringen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
Wir sind ungefähr 50.
50. Okay. Ist das ein Schnitt, den du halten möchtest?
Ich denke, das ist ein gesundes, ein gesundes Maß. Also Hälfte ist ungefähr in der Verwaltung, also sozusagen hier in Erfurt. Die anderen sind wirklich verteilt, teilweise auf die Objekte. Mhm. Wir haben Sanierungsteams, die diversen Wohnungen oder Gewerbeeinheiten sanieren, genau.
Achso, das ist jetzt also nicht reines Residential, was du machst?
Wir sind, also ich würde uns beschreiben als opportunistischen Investor im positiven Sinne. Ja? Wir haben halt kein festgelegtes Investmentspektrum. Also wir haben nicht Geld von einer Versicherung, die uns gesagt hat, du investierst mal in Thüringer Wohnimmobilien und wir machen das, was im Grunde ich und mein Managementteam und ich sinnvoll empfinden. Und das ist im Zeitverlauf immer unterschiedliche Sachen. Ja. Das war sozusagen bis 2017 Wohnen. Da fand ich das sehr, sehr spannend von den Preisen und von der Rendite. Das hat sich dann, als zum Beispiel hier in Erfurt die Preise durchs 20-fache für eine mittlere Wohnlage gingen, habe ich das dann nicht mehr für gut befunden. Und wir haben das Portfolio mehr in Richtung Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien gemanagt, haben dann zeitweise uns auch im Logistikbereich getummelt, sodass wir jetzt ein Portfolio haben, was ein Drittel Residential ist, zwei Drittel Commercial. Und dieser Commercial-Bereich, würde ich nochmal sagen, sind von unseren Gewerbeimmobilien sind wiederum drei Viertel Büro und der Rest Logistik. Und jetzt finde ich gerade wieder Wohnen spannend zu den neuen Faktoren. So ändert sich das.
Wo ist der Ankauf einfacher in Erfurt oder seid ihr auch in Jena unterwegs? Hm. Das sind die Preise schon deftig, oder?
Die sind höher. Also höher Jena ist sicherlich in allen Bereichen der teuerste Markt in Thüringen. Also wir haben in Jena die höchsten Büromieten, wir haben in Jena die höchsten Wohnmieten und damit sicherlich auch die höchsten Kaufpreise. Und es ist halt dadurch, dass die Stadt ja nochmal die Hälfte kleiner ist als Erfurt, was schon in Wahrheit eine kleine Stadt ist im deutschlandweiten Vergleich, ist der Markt da natürlich sehr, sehr eng und man merkt in Jena auch ganz deutlich, dass da einfach eine höhere Kaufkraft ist als in Erfurt, bedingt durch die diversen Konzerne, die dort die dort angesiedelt sind.
Und ich sag nochmal, wie heißt deine Firma?
Treuenburg.
In Treuenburg?
Wie die Treue und die Burg.
Also, da komme ich zu dem Namen, komme ich gleich nochmal, weil das ist ja, liegt jetzt nicht wirklich auf der Hand, wieso ihr so heißt. Ihr seid eine Gruppe?
Wir sind mehrere Unternehmen und wir machen eine Unternehmensgruppe. Muss mal einen Schluck von dem leckeren Bier.
Und dafür steht es da.
Und wir mussten dem irgendeinen Namen geben und da habe ich mir Treuenburg ausgedacht. Ich fand, dass es passt für eine Immobilienfirma. Treue, ja, langfristig, eine Burg, Steine zum Anfassen, hat viele der, emotionalen Werte, die für mich eine Immobilie hat, hat der Name abgebildet und er war nicht geschützt und frei verfügbar. Und dann haben wir das der Firma oder der Firmengruppe diesen Namen gegeben. Und neben Immobilien investieren wir auch noch in Startups, also haben eine kleine Venture Capital Sparte, wo wir so um die 20 Beteiligungen halten im Bereich digitale Gesundheit und alles rund um Immobilien, Innovation. Das sind so die zwei Themenbereiche, wo sich der Venture Capital mit beschäftigt.
Wir sind ja auch ein schönes PropTech aus Erfurt, aber leider kein Startup mehr. Deswegen darf ich dein Geld hier nicht annehmen.
Ich glaube, da sind wir auch von der Bewertung her schon so weit jenseits von Gut und Böse, dass man das nicht mehr als Startup bezeichnen kann.
Gottes Willen, wir sind ja mittlerweile auch schon 22 Jahre am Markt. Das ist lange her. Also wo du deine erste Immobilie gekauft hast, habe ich ja überlegt, ob ich mein Abi abbreche. Das ist, weißt du, so sind die Zeiten unterschiedlich.
Bist du so lange bei OnGeo?
Nein. 2007 aber tatsächlich, ja? Seit 2007.
Sehr lang. Wow.
Ja, ist schon. Okay. 17 Jahre werden es jetzt im Juni.
Okay.
Also Präsente könnt ihr mir an ron.hess@on-deo schicken. aber das ist ja jetzt hier nichts für unsere, für die Kneipe. spricht man ja nicht über Arbeit, würde ich gerne sagen, aber genau das ist das, was wir gerade tun. Ich nehme auch nochmal einen großen Schluck. Und warum in Medizintechnologie?
Das hat sich wirklich so ergeben über ein Investment, was wir vor langer Zeit mal getätigt haben. Und man baut ja mit dem Invest, was man da macht, Expertise auf. Und wenn was funktioniert, dann macht man es weiter. Und so hat sich das entwickelt. Genau.
Ist ja auch sinnvoll. Also ich finde es ja ganz, ich habe ja mit dieser ganzen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, MedTech oder was? Medicine Technology oder Pharma Tech oder sowas. Das ist ja für mich ganz, ganz weit weg. Ja, nicht wie ja, GovTech und InsurTech und was es nicht alles gibt. Aber ich habe ja mal auf deiner Homepage mal geguckt, da steht ja auch alles drauf, wenn ihr das so unterstützt. Und da war ja schon ganz, ganz viel Medizin dabei. Deswegen, das finde ich ja cool, weil ich damit überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Gibt es Klischees am Markt oder in der Gesellschaft über das, was du tust? Wirst du da manchmal, keine Ahnung, beäugt in irgendeiner Form? Jetzt, ich würde hier, also du sagst ja selbst, du hast Bestandsimmobilien, du investierst, bist also ein Investor. Und so viele gibt es da ja jetzt hier im privaten Umfeld, sage ich mal, jetzt aus den LG und so weiter. Die gibt es ja gar nicht. Ist das, wirst du da manchmal beäugt oder verstehen die meisten gar nicht, was du tust?
Ich würde fast sagen, Letzteres, wobei das natürlich keine Atomphysik ist, Immobilien zu kaufen und die dann zu bewirtschaften, klingt auf dem Papier erstmal als ein sehr, sehr simples Geschäft. Wenn man sich dann wirklich mit den Details beschäftigt, kann es ganz kompliziert werden, gerade wenn man dann noch das Thema Energieeffizienz drüber legt, kann es ganz schnell komplex werden. Nö, ich fühle mich überhaupt nicht beäugt, habe jetzt aber auch nicht den Anspruch, dass jeder da eine Meinung zu haben muss, was ich da jetzt mache. Also wir empfinden uns schon als sehr in Anführungsstrichen sinnstiftend, weil am Ende geben wir Wohnraum für Familien, für die Menschen, geben Unternehmen, Betriebsstätten und mit den Startups natürlich den entscheidenden Impuls für Neugründungen. Ja, also allein unsere Startups, wenn man das mal zusammenrechnen würde, was dann Arbeitsplätzen geschaffen wird, nicht, dass das nur wegen mir, aber auch wegen unserem Invest, da reden wir fast über 1000 Arbeitsplätze alle zusammen. Das ist schon eine Hausnummer. Und leider gibt es da viel zu wenige Investoren, die sich da tummeln. Und das ist auch einer der großen Standortnachteile, den wir hier in Thüringen haben, neben Demografie. Jetzt freudscher Versprecher, aber in Wahrheit haben wir da auch ein Problem, wenn man sich unsere Parteienlandschaft und wie das möglicherweise ausgeht, anguckt.
Es ist übrigens März 2024 für alle.
Ja, also 6 Monate vor der Landtagswahl. Und denke ich, haben wir einiges zu arbeiten und auch aufzuarbeiten als Land. Und nochmal zurück zu den Startups. Das ist natürlich so eine Quelle von Innovationen und sich selber neu erfinden. Deswegen ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir als Menschen das auch als das sehen, was es ist. Wenn ein junger Mensch, sind meistens junge Menschen, den Mut haben, was Neues zu gründen und Risiko einzugehen, das sollte man eigentlich noch viel mehr fördern und auch einfordern. Das wäre aus meiner Sicht sehr, 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 sehr sinnvoll.
Ich finde euch schon als Treuenburg ein bisschen eine Ausnahme, weil ihr spendet ja zum Beispiel auch viel an lokale Institutionen, jetzt habt ihr gesehen, Karnevalsverein oder sowas. Doch.
Echt?
Mhm. Ja? Ach, weißt du, habt ihr deine eigene?
macht denn das? Nein, also ich weiß jetzt nicht, jede Gummibärchentüte, die wir gespendet haben, die beim Karnevalsumzug
umgeschmissen wurde. So irgendein Verein. Also ich sehe ja schon, dass ihr ganz, ganz viel Soziales macht.
Das also wir haben, was wir haben, ich selber engagiere mich für benachteiligte Kinder in Thüringen. Ich habe eine eigene Stiftung, eine gemeinnützige GmbH, in die wir, wenn wir ein gutes Geschäft machen oder wenn wir keins machen, ja. Die wir jährlich mit 50.000 Euro ungefähr dotieren und das dann in kleinen Paketen an besonders benachteiligte Kinder weitergeben. Die heißt Kinderfreuden. Mhm. Die Stiftung hat eine Homepage, wer sich da engagieren möchte. Alles ist, jeder kleinste Betrag ist willkommen und wir haben halt auch überhaupt gar keine Overhead-Kosten. Ja, alles, was da reinkommt, geht 1:1 raus und auf der Homepage kann man auch sehen, für was wir uns da engagiert haben in der Vergangenheit. Keine Ahnung, Spielplatz fürs Waisenheim in Gotha. Also es hat immer irgendeinen Bezug zu den Städten, in denen wir auch aktiv sind. Also wir haben für Waisenheim in Gotha einen Spielplatz gestiftet, für diverse Projekte. Bärenstark heißt eins, Jesus-Projekt ein anderes, Pausenbrot, Pausi.
Ja, ja.
Im Prinzip, wenn wir in dem Stadtteil oder in der Stadt geschäftlich zu tun haben, versuchen wir uns da auch immer zu engagieren. Genau.
Kinderfreuden. Hm? www.kinder-freuden.de
Org. www.kinderfreuden.org.
Also
da
ich finde es total genial.
Da tut jeder wirklich was Gutes. Also wir sehen das schon so, wenn man Unternehmer ist, hat man auch eine Verantwortung für seine Region. Und ich finde, das ist einfach ein schönes, sinnstiftendes Thema.
Ja. Also wir versuchen tatsächlich auch einmal im Quartal eine soziale Aktion in irgendeiner Form zu machen. Das ist ja tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, da was zu finden, wo man auch einfach dahinter steht. Ja. Mhm. Und ja, das ist immer gut. Wir hatten jetzt auch zum Beispiel die Digitalmacherei von der Nicole Sennewald, wo sie halt Kindern, die jetzt nicht auf so viel Kapital, also wo die Eltern nicht auf so viel Kapital verfügen, so Digitalkurse machen können, sich super weiterbilden, KI und überhaupt mit digitaler Welt überhaupt mal zurechtkommen. Ja? Und das ist, können sie mit Elektroden spielen und dann was programmieren und sowas. Und damit sie da schon mal ein Gefühl kriegen, überhaupt vielleicht manchmal das erste Mal damit in Berührung kommen und dann vielleicht ihr eigenes Potenzial dann auch erstmal sehen. Das ist ja ganz neu für mich, aber es macht mir Spaß. Vielleicht ist das was, wo ich hingehen möchte. Ja? Würdest du jungen Menschen raten, sich mit Immobilien auseinanderzusetzen? Ich meine jetzt aber nicht im Privaten, sondern würdest du jungen Menschen raten, in die Immobilienwirtschaft zu kommen? Oder lieber was Ordentliches zu machen?
Dann wäre die Frage, was ist was Ordentliches? Also ich sag mal so, die Immobilienbranche ist hier eine Branche wie andere auch, mit ihren Herausforderungen, Vor- und Nachteilen. Aber halt wirklich ein spannendes Feld und gerade in der großen Transformationsphase. Und wenn ich als junger Mensch überlege, wie ich mein Leben verbringen möchte, dann würde ich zumindest mir immer Branchen aussuchen, die im Umbruch sind, wo ich mit dem, was ich an Wissen aufbaue, relativ schnell, ich sag mal so, an die Spitze der Nahrungspyramide komme und mit Wissen glänzen kann. Und wenn das absehbar ist, dass das, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, in 20 Jahren noch gemacht wird, dann ist, denke ich, dass eine Branche, ohne da jetzt zu werten, die man vielleicht als junger Mensch nicht vordergründig nehmen sollte. Aber in der Immobilienbranche ist ein massiver Umbruch. Diverse Themen, Energieeffizienz, um nur eins zu nennen, aber auch die Digitalisierung, wo sich ja zum Beispiel und Geo tummelt. Da ist sehr, sehr viel zu tun und da kann man sicherlich, indem man mit jungen, frischen Ideen kommt, sehr, sehr schnell eine tolle Karriere hinlegen. Also mir fällt da jetzt nichts ein, warum ich einem jungen Menschen das nicht empfehlen sollte. Ehrlich gesagt ist das eine Branche, die in meinen Augen sehr, sehr viele Chancen bietet und natürlich auch einen Wissensfundus, mit dem man dann ganz viele andere Sachen machen kann. Also das schadet nichts, wenn man weiß, wie eine Immobilie funktioniert und wie man die vielleicht energetisch saniert oder finanziert oder managt. Das ist nichts, was man umsonst lernt, sag ich mal.
Kannst ja mittlerweile auch als Individuum mit eigenen Bedürfnissen sehr gut in die Immobilienwirtschaft starten. Wenn du jetzt sagst, bloß mir liegt dieses Nachhaltigkeitsthema wahnsinnig am Herzen, dann findest du immer einen Job in der Immobilienwirtschaft, wo es sich eben eine Firma gibt oder ein Entwickler oder ein Bauträger oder was auch immer, der sich genau mit diesem Thema halt exzessiv auseinandersetzen muss, auch teilweise. Und da kannst du wirklich dann deine privaten Interessen auch mittlerweile mit einbringen. Ich finde das auch ganz spannend. Also ich bin ja, deswegen habe ich dich auch angesprochen hier an der Bar, weil ich ja allen so auch ein bisschen die Augen öffnen möchte, was es eigentlich für Chancen gibt. Ja, ich bin auch einer, der sagt, zu jedem jungen Menschen. Also erstmal, und dadurch, dass ich aus der Digitalisierung komme, sage ich natürlich jedem, wenn du Geld verdienen willst, werd Softwareentwickler. Ganz klar. Wenn du aber Geld verdienen willst und Spaß haben willst und vielleicht noch was bewirken, dann kommen die Immobilienwirtschaften. So, weil ich lebe ja in zwei Welten da, dementsprechend. Es hätte ja sein können, dass du irgendwann mal was erlebt hast, wo du sagst, das hat mich so ein bisschen von der Immobilienwirtschaft abgebracht. Und da kommen wir nämlich jetzt genau zu dem Chapter.
Deine krasseste Geschichte.
Hast du irgendeine Geschichte, die dir in deiner Laufbahn, vielleicht in Hongkong, vielleicht in London, vielleicht in New York, vielleicht in Frankfurt oder in, was, Mühlhausen oder Nordhausen?
Mühlhausen.
Im schönen Mühlhausen. Die dir in deinem Berufsleben, die dir für immer im Gedächtnis geblieben ist, die man aber auch erzählen kann.
Naja, da gibt es schon ein paar Geschichten, wenn man, bin jetzt 46, sag mal so, über die Mitte meines Lebens und habe halt schon einiges erlebt und würde mal sagen, das, was da in der vorherigen Karriere, das ist ja jetzt hier auch nicht so relevant. Fangen wir mal an, vielleicht mit der Rückkehr hier sozusagen nach Thüringen. Krasse Geschichte. Naja, also es passieren eigentlich schon viele Dinge, die ich vorher vielleicht nicht für möglich gehalten habe. Zum Beispiel auf der ganzen Personalebene. Also ich nehme halt immer, ich sag mal so, wenn ich mein Wort gebe, dann mache ich das. Und wenn ich nicht kann, dann rufe ich vorher an. Und wenn ich eine Viertelstunde merke, ich komme eine Viertelstunde zu spät, dann mache ich das auch, dass ich vorher Bescheid gebe. Ich finde, da gehört alles einfach so. Gegenseitiger Respekt, Umgang, Wertschätzung. Und eine ist eine Bewerberin in dem Fall, ohne jetzt hier zu werten, die am Montag um 8 als unsere Teamassistentin anfangen wollte und uns nachts um 2 mitteilte, dass sie nach Stralsund gezogen ist und nicht kommen kann zu dem Job. Und da stand ich mit dem Blumenstrauß dann und wollte die begrüßen und dachte, okay. Weiß ich nicht, ob das krass trifft, aber da war ich schon ziemlich baff und da finde ich, das muss nicht sein. Auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite war das natürlich auch eine komische Sache.
Meine letzte Frage, jetzt trinken wir erstmal noch einen Schluck.
Sehr gerne. Auf uns.
Die letzte Frage, Thorsten, du hast ja jetzt, wie gesagt, in vielen Ländern gelebt. Ja. Was würdest du dir jetzt auch in Bezug auch auf die Treuenburg, dass du die Firma hast, 50 Mitarbeiter hast, die du beschäftigst, da auch um die Sicherheit natürlich besorgt bist. Was würdest du gerne aus, weiß ich nicht, nimm dir London, nimm dir Hongkong, nimm dir New York, was würdest du dir gerne aus den Ländern mit nach Deutschland nehmen und hier leben können? Jetzt als Businessmensch, als Geschäftsführer, was hat dich woanders so beeindruckt, was du hier gerne einfach in Deutschland hättest? Ja?
Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage und man soll sich ja immer die guten Sachen abgucken und die schlechten eher nicht. Und die Wahrheit, das gehört auch dazu, die Welt ist nicht schwarz und weiß und das Gras ist nicht grüner woanders, sondern jeder hat natürlich seine eigenen Themen und Probleme. Aber ich glaube, was schon Sinn macht, sich einfach so ein, zwei Sachen mal abzugucken. Und da würde ich erst mal so, ich sag mal so mit dem generellen Mindset anfangen. Ja, also die Engländer haben ja ein Wort, the German Angst. Das ist ja ein Wort, was ein stehender Begriff, was eigentlich charakterisiert, dass die Deutschen halt immer vor allen ziemlich viel Angst haben. Die Wahrheit ist aber auch, und das hat mir meine Oma gesagt, am nächsten Morgen gibt es immer Frühstück. Das war so ihr Satz, wo jetzt macht ihr nicht so eine Platte, irgendwie geht's weiter. Und das ist auch so eine gesunde Zuversicht. Und das möchte ich ja auch nochmal sagen. Deutschland ist ein tolles Land, was grundsätzlich auch funktioniert. Wir sind vielleicht ein bisschen eingeschlafen über die letzten Jahre, pandemiebedingt. Ich weiß es nicht. Ich muss es auch nicht erklären können, nur vom Gefühl her.
Risiko ist, also diese Risikoaffinität, die wir haben, die schützt uns.
Ja,
aber die bremst uns natürlich.
Die bremst uns. Also wir sollten einfach ein bisschen, nicht immer das Glas ist halb leer, sondern das Glas ist halb voll. Optimismus ist eine gute Tugend. Und das haben natürlich die Amerikaner durch und durch. Die haben andere Themen, aber so ein bisschen mehr Optimismus von denen könnten wir uns wirklich abgucken.
Du hast dich vorhin übrigens selbst Opportunist genannt, als du die gesagt hast beim Ankaufen. Opportunistisch, aber im guten Sinne. Dass man das überhaupt dazu sagen muss, finde das ist schon, ja, das ist schon ziemlich deutsch, sage ich
das jetzt mal. Das ist sehr deutsch, ja, das stimmt.
Ist doch genial, ist doch gut.
Ja, ist negativ belegt. Auch das Wort Risiko ist ja bei uns,
ja,
das stimmt. Ja, rein mathematisch ist das natürlich, geht das natürlich in beide Richtungen, ja, und sollte eigentlich ein neutraler Begriff sein. Aber Risiko in Deutsch ist eher negativ.
Richtig.
Belegt, genau. Also in dem ganzen Kontext, das wäre toll, einfach ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen und auch verstehen, was für ein tolles Land wir wirklich haben.
Richtig.
Was in Hongkong und Singapur, was wir uns da abgucken könnten, wäre, ja, dass nicht immer andere verantwortlich machen für die Themen, sondern uns selber am Schopf sozusagen aus den Miseren, wenn es denn welche sind, rausziehen. Und Eigenverantwortung ist da ganz groß geschrieben. Und das würde uns auch sehr, sehr gut tun. Und
ist das ein bisschen Demut dann auch?
Mhm.
Ja. Mhm. Okay, gut. Also siehst du jetzt, dass hier ganz, ganz oft Menschen, also im Geschäftsgebaren, dann die Schuld von sich wegschieben und sagen, das war nur...
Was heißt Geschäftsgebaren? So generell.
Das liegt
eigentlich damit daran, wir müssen uns ja nur mal ein paar Zahlen angucken, wie zum Beispiel unser Staat gewachsen ist. Ja, die Staatsquote, die relativ gut trifft, in wie viele Bereiche des Lebens der Staat eindringt, ist um 10 Prozentpunkte gestiegen in den letzten 15 Jahren. Und wer sich ein bisschen mit Volkswirtschaft auskennt, da gibt es ja eine Bürokratieforschung, Staatsforschung, wie sich Staaten entwickeln, das ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Wenn man die gewähren lässt, eine Bürokratie, die nährt sich von sich selber. Ne? Da gibt es keinerlei Impuls für einen Reset, sondern wenn ich das einfach laufen lasse, werden es immer mehr Beamte, immer höhere Steuereinnahmen, immer mehr Regeln und das befeuert sich gegenseitig. Und es geht nur durch harte Regeln zu begrenzen. Und das würde uns zum Beispiel auch mal wieder gut tun, einfach mal einen Reset in Sachen Bürokratie. Und das geht nicht mit Lippenbekenntnissen und Wünschen, sondern nur mit knallharten Regeln, zum Beispiel für jedes neue Gesetz 2, 3 alte raus, für jedes Gesetz was oder für jede Verordnung, die nicht genutzt wurde, in 24 Monaten weg.
Also das unterschreibe ich.
Und als Letzte vielleicht, allein unser Steuerrecht, wenn man sich das mal anguckt. Also mein Professor an der Uni vor 25 Jahren wusste schon, dass 50% der Steuerliteratur weltweit auf Deutsch sind. Das ist nicht weniger geworden. Ich kann nur sagen, die Steuersysteme in allen Ländern, die ich kenne, sind deutlich einfacher und auch für den normalen Bürger verständlich. Und man muss oder sollte auch aufhören, es allen recht zu machen. Das geht nicht, sondern eine Steuererklärung oder generell rechtliche Themen sollten für den Bürger verständlich sein. Und da sind wir leider auch von abgekommen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns von Ländern, ja, wie Singapur, wie auch die Briten, die haben sehr einfaches Steuersystem, uns da das Gute abgucken, aber auch nicht vergessen, was wir hier im Land an tollen Möglichkeiten haben. Das ist mir auch ganz wichtig.
Richtig. Also, wie gesagt, würde ich alles genauso unterschreiben. In Deutschland natürlich nicht digital. Ich würde sie auf Papier unterschreiben und dann zufaxen natürlich. Und ich bin da vollkommen bei dir in allen Belangen. Richtig. Also Steuern müssen einfach sein. Es muss für jedermann verständlich sein, weil jedermann bezahlt Steuern. Ich finde es ganz... Was hat deine Oma gesagt? Es gibt...
Hauptsache, es gibt Frühstück.
Mein Opa hat immer gesagt, in den allergrößten Nöten gehen die Klöten auch noch flöten. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich das einordnen soll. Aber es passt eigentlich auch auf jeden Sachverhalt. Je nachdem, wie du es interpretierst. Aber so unterschiedlich sind die Menschen.
So, Leute, letzte Runde.
Thorsten, ganz, ganz lieben Dank, dass ich dir hier ein Bier ausgeben durfte. Jetzt bedanke ich mich schon dafür. Hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir an der Bar zu sitzen. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen?
Ja, also ich würde auch einfach mal Danke sagen. Das war ein super Bier. Schönes fränkisches Bier aus Fürth. Erinnert mich an meine Studienzeit. Toller Abend. Echt gute Unterhaltung, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Jederzeit wieder, Ron.
Sehr gerne. Super, super gerne. Und an alle da draußen, die auch ein ganz interessantes Jobprofil haben oder was Tolles auf die Beine gestellt haben in der Immobilienwirtschaft, meldet euch bei mir. Ich gebe euch genauso gern ein Bier aus wie dem Thorsten gerade und ich denke mal, es wird genauso viel Spaß machen. Wir hören uns beim nächsten Besuch. Reingehauen.